Karfreitag. Karfreitag ist eigentlich ein ganz schwarzer Tag in der Geschichte der Menschheit. Wenn man so will, ist er so etwas wie der allerschwärzeste, den die Welt jemals gesehen hat. Da ist etwas geschehen, eine Schandtat. Eine Schandtat, da schlugen Menschen den Vertreter den Vertreter Gottes? Noch zu wenig, ne? Da schlugen Menschen den Mensch gewordenen Gott ans Kreuz. Da begehen Menschen nicht nur irgendeinen Justizmord, sondern den überhaupt. Aber Karfreitag ist zugleich auch ein ganz heller Tag. Eigentlich der hellste Tag in der Geschichte der Menschheit. Der Tag voller Hoffnung. Da ist nämlich die größte Liebestat geschehen, die nur geschehen konnte. Da gab dieser Gott seinen einzigen Sohn in die Not des Todes. Da erfüllte sich das Bibelwort, das ich zur Eröffnung dieses Gottesdienstes gelesen habe. Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott versöhnte die Welt mit sich selbst. Er ergriff die Initiative. Und der Ort, an dem dies geschah, Golgatha, Schädelstätte, hier wird diese abgrundtiefe Schuld der Menschen deutlich. Und hier strahlt auch etwas auf von dieser Liebe Gottes. Und die ganze Bedeutung dieses Geschehens möchte ich einmal versuchen, heute Morgen anhand der drei Männer an den Kreuzen aufzuzeigen. Diese wurden entsprechend der römischen Bestrafungsmethoden dort gekreuzigt. Ich lese uns dazu den Bibeltext aus dem Lukas-Evangelium, die Kreuzesgeschichte. Lukas-Evangelium, Kapitel 23, Abvers 32. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten, sie warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich: Anderen hat er geholfen. Soll er sich jetzt doch selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias, der Christus, der auserwählt ist? Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Und über seinem Kopf war eine Anschrift angebracht. Sie lautete: Dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte: Du bist doch der Messias, oder? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere, der wies ihn zurecht: Fürchtest du dich auch nicht, jetzt noch nicht, wo du doch so ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagt er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Aber er hat nichts Unrechtes getan. Und dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Und Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr am Nachmittag dauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und mit diesen Worten verstarb er. Drei Männer am Kreuz, sagte ich. Drei Männer am Kreuz, die hier geschildert werden. Und anhand dieser drei Männer kann man das Dunkel und das Hell dieser Welt aufzeigen. An dem ersten Kreuz, da hängt ein Mann, ich habe es einmal so überschrieben, der nahe der Hölle war und doch auf dem Weg zum Himmel kam. Nahe der Hölle und doch auf dem Weg zum Himmel. Ein Verbrecher war er, wird uns hier geschildert. Im Markus-Evangelium wird auch noch etwas über sein Verbrechen ausgesagt. Er war ein Mörder, heißt es dort. Ein Mörder aber, der zur Besinnung kam, meine ich. Zum Tode verurteilt, da hing er jetzt dort. Hinter ihm liegt ein verlorenes Leben. Sein Handeln hat die Justiz herausgefordert. Sie verhängte über ihn die schwerste der damaligen Strafen, an ein Kreuz gehängt, auf den Tod zu warten. Eine Folter, bei der Menschen meistens langsam erstickten. Das sollte er erleiden. Und dieser Mann hängt zur Seite Jesu. Und er sieht, bekommt mit, wie alles spottend über den Mann in der Mitte herfällt. Die führenden Personen des Volkes Israel, sie rufen: Bist du der Christus? Dann steig doch herab, dann wollen wir an dich glauben. Sie fordern ihn heraus. Soldaten, wir haben das vorhin gelesen, die höhnen und lästern ihn. Der Evangelist Matthäus berichtet sogar noch die Situation etwas ausführlicher. Er schreibt, dass auch dieser erste Mann am Kreuz zunächst in den Beschimpfungen mit einstimmte. Der gekreuzigte Jesus, der hat ihnen nichts getan. Aber das Böse in ihrem Herzen, das muss heraus. Das muss herausgeschrien werden. Paulus hat das schon zu Recht gesagt, wenn er das mal so formulierte: Die Sünde ist wie ein Zwang, der auf dem Menschen liegt. Sie wollen den verspotten. Und dann spricht Jesus mitten hinein. Ich versuche uns das mal so vorzustellen, vorzumalen. Dann spricht Jesus da mitten in diese Situation hinein und alle horchen auf. Doch er verwünscht niemanden. Er verwünscht nicht die Leute, die ihn verspotten, sondern er betet. Er betet. Er spricht: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dieses kurze Gebet trifft den Mann an dem Kreuz, den ich bis jetzt beschrieben habe, diesen Verbrecher. Wie kann Jesus in dieser absolut letzten und ausweglosen Situation nur für die bitten, die ihm das antun? Und in dem Mann reift so eine Gewissheit: Dieser Jesus, der hier zwischen uns gekreuzigt wird, dieser ist anders. Sein Mörderkumpane daneben, der ist noch am Spotten. Und da fährt er ihm dazwischen. Dann heißt es hier: Nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Bist du doch genauso zum Tode verurteilt wie er, aber du bist es mit Recht. Wir beide leiden hier die Strafe, die auf unserem Handeln steht. Jesus aber hat nichts Unrechtes getan. Da war es auf einmal. Der Mann, der dort an dem Kreuz hängt, der steht zu seiner Tat, der steht zu seiner Sünde. Er spricht es aus: Jawohl, diese Strafe trifft mich zurecht. Die Todesstrafe, sagt er von sich. mein Leben geht zu Ende. Ja, das trifft mich zurecht. Ihr habt recht, wenn ihr das tut. Ich habe mein Leben verwirkt. Wie anders aber, so hat er erkannt, ist es bei Jesus. Der hat nichts getan, was bestraft werden könnte. Und dann traut sich dieser Mann in seiner letzten Not, könnte man sagen, er traut sich noch einen Schritt weiter. Und er spricht Jesus nun direkt an. Und er sagt, Herr, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Herr, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. In all dem Spott und Hohn ringsumher, diese Bitte des Mannes, der ein Verbrecher ist, sein Leben verwirkt hat. Der hatte keine Wahnvorstellung. Er hat vielmehr in dem an dem Kreuz hängenden Jesus, Gottes Sohn und Retter, er hat ihn erkannt. Den, der nach diesem Geschehen, wo sie dort alle drei hingen, der nach diesem Geschehen eine Zukunft hat. Den, der seine Königsherrschaft als Sohn Gottes antreten will, nach diesem Ereignis, was er gerade miterlebt. Mir fällt auf, der Mann wagt keine großen Reden. Es ist eine ganz vorsichtig geäußerte Bitte, die eigentlich, so weiß er, von der Substanz keine Berechtigung hat. Er kann nichts zeigen. Aber er wagt sie dennoch auszusprechen in dieser Situation. Herr, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Und dann Jesus. Jesus hat für diesen Verbrecher, hat für diesen Mörder, für den wir vielleicht schon lange nichts mehr übrig hätten, gehabt hätten, der hat einen Blick seiner unendlichen Liebe. Ja, so sagt Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies, also an diesem himmlischen Ort sein, wo Jesus hingeht. So nah war dieser Mann dem Tod, dem ewigen Verdammnis, ewigen Zerwürfnis mit Gott. War, aber er ist es nicht mehr. Er ist auf dem Weg zum Himmel. Das ist, was Jesus Liebe, wunderbare Liebe, an ihm bewirkt, ihm macht. Diese Umkehr des Mörders im letzten Augenblick, das ist bestimmt kein Beweis dafür, dass das immer so geht. Er hat im letzten Augenblick noch Frieden mit Gott gefunden. Womöglich war das vielleicht auch seine erste Begegnung. All das spielt jetzt hier gar keine Rolle. Leute wie er mischten sich ja normalerweise nicht unter solche Reden, in die Jesus gesprochen hatte. Aber woher denn diese plötzliche Wandlung? Das ist die Frage, die auch uns weiterhelfen könnte. Woher diese Wandlung? Jesu Fürbitte hat diesen Mann überwältigt. Vater, vergib ihnen. Schlicht und einfach. Klar, diese Fürbitte Jesu ist zunächst einmal ausgesprochen im Hinblick auf die Taten, die jetzt rundherum um ihn geschehen sind. Menschen haben ihn verspottet, ans Kreuz geschlagen. Die Leute, die ihn gegeißelt haben, die ihm die Nägel durch die Handwurzelknochen geschlagen haben, die spottenden Menschen rundum, zunächst einmal an sie gerichtet. Aber Jesu Fürbitte geht noch weiter. Jesu Fürbitte kommt aus einer ganz tiefen Liebe zu uns Menschen heraus. Einer Liebe, die Hass überwindet. Einer Liebe, die nicht aufgibt. Eine Liebe, die vergebend für uns bei Gott, dem Vater, eintritt. Das ist Gottes Liebe selbst. Damals und genau diese gleiche Liebe, sie gilt auch noch heute. Sie gilt auch hier in dem Gottesdienst. Auch diese Liebe, dieses Wort Jesus, Vater, vergib ihnen. kann heute hier in diesem Gottesdienst zu einem Wort werden, bei dem Christus sagt, Vater, vergib und du darfst deinen Namen einsetzen. Schuld, Sünde in meinem, in deinem Leben, die hat einen Namen. Und wenn ich das so sage, dann rechne ich damit, dass du diesen Namen kennst für dein Leben. Es geht nicht um den Nachbarn, es geht jetzt um dein Leben. Dass du diese Schuld oder diese Sünden, das Fehlverhalten auch in deinem Leben kennst. Tief in deinem Herzen darum weißt, wovon ich rede. Ich will ja keine Angst machen. Nein. Es ist eher eine befreiende Tatsache. Dieser Jesus kennt deine und er kennt meine Schuld. Er kennt sie mit Namen. So wie sie damals auch gekannt hat. Und auch diese Schuld, die ist in der Fürbitte Jesu bei Gott dem Vater mit eingeschlossen. Vater, vergib ihnen. Es kann sein, dass du solche Worte noch nie oder vielleicht schon lange nicht mehr so richtig ernst genommen hast. Dass Jesus für dich bei Gott dem Vater eintreten kann und sagen, Vater, vergib das. Weil dieser erste Part fehlt. Wie komme ich zu Jesus? Darf ich dir mal was sagen? Leg doch dieses selbstgestrickte Gottesbild beiseite. All die Dinge, die du da hineingepackt hast. Den Gott mit dem erhobenen Zeigefinger. Den Gott, der dich bei jeder Situation sozusagen ins Kreuzverhör nimmt, dich auf den heißen Stuhl setzt, damit du Rede und Antwort stehst. Mit dem Ziel, dass er dir eins auswischen wollte, weil er dich erwischen will, wo du daneben liegst. Den Gott, der dich immer nur schlecht machen will, der dir Angst macht. Weißt du, Gott stellt sich in Jesus Christus gerade am Karfreitag doch vor als derjenige, der am Kreuz hängt, der mit seinem Leben für dich eintritt, der auch für einen Verbrecher, für einen Mörder eintritt, der sein Leben verwirkt hat. Der kann nur sprechen, Herr, bitte denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. So fleht der Mörder. Und Jesus sagt es ihm zu. Er öffnet ihm aus dieser ausweglosen Situation, an dem er nichts mehr vorzubringen hat. Zu seiner Entschuldigung. Er öffnet ihm die Zukunft. Sag mal, was hindert dich denn heute an diesem Karfreitag daran, genau diese gleiche Bitte auch vor Jesus auszusprechen? Das kannst du, das kann ich tun, da muss ich nicht ein Mörder erst sein. Das geht auch schon drunter, wenn wir das mal so menschlich sagen dürfen. Aber was hindert uns daran, genau das vor Jesus auszusprechen? So nahe der Hölle und doch auf dem Weg zum Himmel, weil es diese Wendung gab bei diesem Mann. Der erste Mann am Kreuz. Wenden wir uns dem zweiten Mann zu. Ich habe es überschrieben, so nahe dem Himmel und doch auf dem Weg zum ewigen Untergang. Auch an seinen Händen Mörder klebt Menschenblut. Noch wenige Stunden vielleicht, bis der Tod eintritt. Und dann dieses fromme Wort Jesu, das reizt ihn. Mensch, könnte man sagen, Mann, hör doch auf mit diesen Sprüchen von Vergebung. Lass doch die Masken fallen. Bäum dich auf mit aller Kraft, schreie es den Menschen zu, die dich hier ans Kreuz brachten. Hasse sie, jawohl. Feinde muss man hassen. Feinde verflucht man. Für Feinde zu beten ist doch unmöglich. Das ist eher der Charakter, der hier zum Tragen kommt. Jesus war auch diesen Menschen ganz nah. Aber dann passiert etwas. Dieser zweite Mann am Kreuz, der genau die gleiche Möglichkeit wie der andere hat, dieser Mann, der verschließt sich vor Jesus. Dabei galt ihm doch auch die Fürbitte. Vater, vergib ihnen. Betrachtet man die Vergangenheit der beiden Männer, so zeichnet sich sehr ähnlich ab. Doch jetzt, an diesem Punkt, da klaffen ihre Wege völlig auseinander. Dieser erste Mann stellt sich auf die Seite Jesu und der zweite Mann, der stellt sich gegen Jesus. Und genau in dieser Situation, nicht in den 30 Jahren vorher, sondern genau in dieser Situation entscheidet sich das Los in der Ewigkeit für die beiden. Wie stehen Sie zu Jesus? Oder auf uns bezogen, wie stehen wir zu diesem Jesus? Nicht das ist entscheidend, ob wir meinen, irgendwie viel oder wenig gesündigt zu haben. Also da brauchen wir kein Ranking aufmachen. Das ist es nicht. Nicht das ist entscheidend, ob wir anständig und ehrbar gewesen sind oder sittenlos. Sorry, das ist nicht entscheidend. Das macht einen Unterschied vor Menschen. Manchmal einen ganz gewaltigen Unterschied, aber nicht vor Gott. Vor Gott allein ist es entscheidend, wie wir uns zu Jesus gestellt haben. Und Jesus sagt einmal an anderer Stelle, ich bin der Weg zu Gott. Niemand kommt zu Gott, meinem Vater, es sei denn durch mich. Nimm doch diese Aussage mal ganz positiv auf. Es gibt einen Weg zu Gott. Es gibt ihn. Der ist da, der ist frei, der ist möglich. Such nicht in deinem geschlossenen Labyrinth des Ichs nach einem Ausweg. Du wirst nur dich finden. Den Weg zu Gott findest du nur durch Jesus Christus. Und dieser Weg führt immer über Karfreitag. Die führt immer über das Geschehen am Kreuz, an dem der Sohn Gottes für meine Schuld starb, für deine Schuld starb. Und er dann ausruft, Vater, vergib. Sogar dem Lothar. Der dritte Punkt. Der Mann in der Mitte. Das ist eigentlich der, auf den alle schauen. Alle erwarten eigentlich den Untergang, doch Jesus ist auf dem Weg zum Sieg. Das liegt alles hinter ihm. Wie hat man Jesus, der still erduldete, wie hat man ihn misshandelt? Ich fand das schön. Schön, in Anführungsstrichen. Ja? An dem Kreuz. Hier drüben hängt ein Dornengeflecht, soll die Dornenkrone symbolisieren. Die hat man, so etwas hat man Jesus als Spott richtig hier oben in die Kopfhaut eingedrückt, wird das beschrieben. Was hat man alles mit ihm gemacht? Er brach unter der Last seines Marterinstrumentes, dieses Kreuzes, brach er zusammen. Am Kreuz stockte sein Blut, die Zunge klebte ihm am Gaumen und immer in kürzeren Abständen, so ist das geschehen, bricht der Kreislauf zusammen, das Herz rast und das rast sich bald zu Tode. Für wen eigentlich? Für wen? 8 Tage zuvor hatten sie ihm noch zugejubelt. Gelobt sei, der da kommt. Sie waren erfreut, jetzt geht es los. Im Namen Gottes kommt dieser Mann, hatten sie gerufen. Und heute oder den Tag vorher, da haben sie gerufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Darf ich mal fragen, für solche Menschen, Jesus, die so wechselhaft sind, auf die überhaupt kein Verlass ist, keine Beständigkeit, Für solche Menschen willst du dich opfern? Sind die das wert? Du bist doch Sohn Gottes. Du könntest doch neue Menschen schaffen, ist doch nicht das erste Mal. Die Schöpfung wieder neu ins Leben rufen. Du brauchtest dich doch nicht mehr über solche Typen zu ärgern. Für Jesus wäre es wirklich nur ein kleiner Schritt gewesen, solche Gedanken auch umzusetzen. Doch gerade diesen kleinen Schritt als Sohn Gottes eben nicht zu gehen, darauf kommt es an. Daran hängt auch unsere Erlösung. Daran hängt die ganze Brücke Gottes zu uns Menschen, dass Jesus in der damaligen Situation genau das nicht tut. Der Gegenspieler Gottes weiß das und Jesus selbst weiß das. Jesus widersteht dieser Versuchung, das zu tun, auch als die Leute ihn spotthaft dazu aufrufen. Er bleibt am Kreuz, bis er starb. Schuld verlangt auch vor Gott Auslösung. Jesus sagte mal vorher, eine Woche vorher, also bevor diese Karwoche losging, er sagte zu seinen Leuten, ich bin gekommen, um mich zu geben als Lösegeld, als Loskauf für eure Schuld. Und genau das tut er hier. Er, der völlig ohne Schuld war, er bezahlt für unsere Schuld. Aber weil er völlig ohne Schuld war und starb, ist auch sein Sterben so mächtig, so groß. Das ist so stark, wenn man das im Gewicht auf einer Waage sich veranschaulichen wollte. Da fällt ein Gewicht drauf, da gibt es kein Gegengewicht zu, dass das wieder aufheben könnte. Weil Jesus eben gänzlich ohne Schuld war. Kein noch so verfehltes Leben vor Gott und den Menschen kann das jemals aufwiegen, was Christus da getan hat. Und so ist das eigentlich. Wir dürfen uns darauf verlassen. Dieser Todesschrei, bei dem Jesus da ausruft, es ist vollbracht, das ist etwas wie dein und mein persönlicher Siegesschrei. Es ist vollbracht. Es ist gültig. Wir müssen vor Gott kein Opfer mehr bringen, um ihn gnädig zu stimmen. Und Gott nimmt auch in dieser Richtung nichts an. Ich glaube, wir sollten erst gar nicht versuchen, Gott auf diese Art und Weise hinters Licht zu führen. Vielleicht mit einer frommen Spende oder vielleicht mit anderen Dingen. Nein. Jesus ist einmal gestorben und am dritten Tag auferstanden. Nach Karfreitag folgt unwiderruflich Ostern. Der Weg zu Gott ist offen. So nah schien Jesus diesem Untergang zu sein, doch er war auf dem Weg zum Sieg. Lass mich abschließend noch auf etwas hinweisen. Man könnte sagen, ein Randgeschehen, aber ein Geschehen mit großer Symbolkraft. Der Tempel in Jerusalem, der Ort, an dem also Gott seine Gegenwart zugesagt hatte, der war in unterschiedliche Abteilungen aufgeteilt und da gab es ein Allerheiligstes, wo Gott seine Gegenwart beständig zugesagt hatte. Und dieses Allerheiligste war mit einem Vorhang verschlossen. Menschen konnten da nicht hineintreten in die Gegenwart Gottes. Sie mussten davor im Abstand bleiben. Aber dieser Vorhang im Tempel, er zerriss von oben bis unten, wird aufgestellt. Das brach auseinander. Die freie Sicht zur Gegenwart Gottes. Das ist das Symbol. Diese freie Sicht zur Gegenwart Gottes, die war offen. Den Tempel in Jerusalem, den gibt es schon lange nicht mehr. Doch dieses Geschehen hat nochmal eine große Symbolkraft als ein Bild, das auch heute uns treffen kann. Der Zugang zu Gott ist offen. Keine Macht der Welt kann ihn wieder verschließen. Es sei denn, wir verschließen uns selbst vor diesem Jesus. So wie der zweite Mann am Kreuz das gemacht hat. Sich verschlossen vor Jesus. Aber wäre das nicht Schizophrenie? Wenn für dich eigentlich der allerhellste Tag in der Geschichte der Menschheit für dich zu einem dunklen Tag werden müsste, weil du dich vor diesem Ereignis, vor diesem Geschehen verschließt, weil du sagst, ich will damit nichts zu tun haben? Der Weg in Gottes Gegenwart ist frei. Und du bist eingeladen, ihn zu beschreiten. Die Situation am Kreuz. Beide, links und rechts von Jesus, sie hatten in dieser Situation Stellung zu beziehen. Eigentlich ist das mit uns heute Morgen, die wir hier sitzen, genauso. Stellung zu beziehen. Es gibt nur zwei Stellungen, die ich haben kann. Entweder stelle ich mich auf diese Seite Jesu, wie dieser erste Mann am Kreuz. Vielleicht sogar erstmalig mit dieser Bitte, Herr, bitte denk an mich, wenn du in dein Himmelreich kommst. Herr, bitte denk an mich, wenn du aussprichst, Vater, vergib ihn, nimm auch mich damit hinein. Ich will bei dir sein. Oder die andere Seite, der Mann, der am Kreuz hing und sich vor Jesus verschlossen hat, der weiter spottete und ohne Hoffnung verstarb. Mittendrin der Mann, der uns einlädt, der Sohn Gottes, der dich einlädt. Komm, ich will auch über dein Leben ausrufen, Vater, vergib ihm, Vater, vergib ihr.